Tanz ist natürlich erstmal Bewegung und Choreografie ist das, wie ich Dinge, Menschen, Räume, Gedanken in Bewegung versetzen kann und sie am besten auch noch zum Schwingen bringen kann.
Voices of Dance, der Podcast des Dachverband Tanz Deutschland.
Ihr hört Voices of Dance. Ein neues Feuer, eine neue Leidenschaft, einen grundlegenden Wandel in der Szene. Das wünscht sich die Choreografin und Theaterregisseurin Helena Waldmann. Sie hat schon fast überall auf der Welt gearbeitet, mit vielen Künstlerinnen und Künstlern. Als der Lockdown kam, stand auch für sie die Welt erstmal still. Weil Theater geschlossen waren und Kontakt in Innenräumen nicht möglich, Menschen sich nicht begegnen sollten, hat sie schlicht ein Ballett für Kleintransporter entwickelt. Darüber und über den Wunsch nach einem Neuanfang in der Theater- und Tanzszene hat meine Kollegin Elisabeth Nehring mit Helena Waldmann gesprochen.
Mein Name ist Helena Waldmann. Ich bin Tanzregisseurin. Ich arbeite seit 30 Jahren mit Tänzerinnen und ich arbeite seit 8 Jahren kaum mehr in Berlin. Ich inszeniere zwar hier, aber die Stücke gehen dann eher auf Tour. Ich habe mich so ein bisschen von der Berliner Szene verabschiedet und bin aber gerade dabei, mich wieder mit ihr zu befreunden und auch mich mit Berlin wieder zu befreunden.
Kannst du dein Distanzenprojekt beschreiben?
Mein Distanzenprojekt, ja, es ist natürlich schon eine ganze Weile her. Es ist eigentlich ein Jahr her, dass es abgeschlossen ist. Also insofern muss ich wirklich auch in meiner Erinnerung etwas graben. Aber es hatte mit Stillstand zu tun, den wir natürlich alle erfahren haben. Und ich habe das Projekt genannt Griff nach den Sternen. Und diese Sterne sind natürlich für eine Choreografin Bewegung. Und wir waren alle so stillgestellt, dass ich versucht habe, die Verbindung herzustellen zwischen, wenn wir uns nicht mehr bewegen können, was kann uns dann bewegen? Was sind sozusagen mobile Objekte, die den Menschen in der Absonderung, die er damals erfahren hat, und auch die Gefahr, wenn wir uns nah zueinander begeben, dass das ausschließt. Und ich habe geforscht an eben mobilen Bühnen, bin auf die Firma Linde gestoßen. Die stellen Gabelstapler her, Frontstapler oder auch Hochstapler. Und es hat mich extrem fasziniert und besonders die Beschreibung dieser Hochstapler, Gabelstapler hat mir sehr gefallen. Und das sind eben tatsächlich, sie nennen es Elektro-Frontstapler und sie beschreiben es mit, sie haben ein sanftes Anfahren, schnelle Richtungswechsel, feinfühliges und präzises Manövrieren auf engstem Raum. Sie können rückwärts fahren und liften, und das füge ich jetzt dazu, ganz besonders von Tänzerinnen ist möglich. Und diese Beschreibung hat mich so fasziniert, dass ich dachte, das ist eigentlich super schön, weil Tänzerinnen somit in Verbindung mit einem Objekt und in dem Fall mit einem beweglichen Objekt in Verbindung kommen. Und wie kann man sozusagen ein interessantes Verhältnis zwischen dem, was als Maschine sich bewegt und auch sich choreografieren lässt, und dem Menschen, der auf diesem Stapler sich bewegt und wie verändert das den Tanz? Dann hat sich aber herausgestellt, dass diese Gabelstapler, das ist zu gefährlich, man durfte das dann so doch nicht tun. Und so bin ich auf die Firma Piaggio Arpe gekommen. Das sind diese wunderschönen kleinen Lastenautochen, die in Italien hauptsächlich benutzt werden dafür, dass sie eben das Obst von dem Großmarkt in die kleinen Straßen hineinfahren und das von dort verkaufen. Also die Ladeflächen sind meist 1,50 mal 1 oder teilweise auch 1,50 mal 1,50, auf jeden Fall sehr klein und zu dem Zeitpunkt genau gut genug und groß genug für eine einzige Tänzerin. Und so habe ich verschiedene Piaggio Arpen zusammengetrommelt, verschiedene Tänzerinnen aus verschiedenen, also jeweils in den verschiedenen Städten, wo ich das gemacht habe und habe jedem Tänzer und jeder Tänzerin eine Auftrittsmöglichkeit gegeben auf dieser Arpe, die sich dann aber immer wieder auch in Verbindung, also die sich immer die ganze Zeit auch bewegt haben. Die sind gefahren und haben Formationen gefahren. Das ist vielleicht ein bisschen so, wie wir uns früher den Spiralograph noch vorstellen können, wenn wir so diese Kurven gemalt haben und diese verschiedenen Spiralen. Das war allein ein großes Vergnügen und eine große Herausforderung übrigens auch, die Piaggio-Fahrer, also die Arpe-Fahrer dahin zu kriegen, dass sie interessante Choreografien mit diesen Arpen gefahren sind. Und es war großartig, weil sie es geschafft hatten. Ich hatte dann die Formationen auf dem Papier Und ich habe sie über Mikrofon angewiesen, wie sie fahren sollen, welche Schleifen sie fahren sollen und so. Das waren wirkliche Proben mit diesen Dingern. Und dann, als sie das konnten, kamen halt die Tänzerinnen dazu und haben, je nachdem, was sie für Fähigkeiten mitgebracht haben, auf diesen beweglichen Bühnen ihre, teilweise waren es Kunststücke. Ganz besonders interessant wurde es natürlich, wenn es Akrobatinnen waren, weil es dann wirklich wild wurde, extrem wild. Und das war zu dem Zeitpunkt, das kann ich auch sagen, für viele der Beteiligten ein totaler Befreiungsschlag. Weil sie alle gesagt haben, nach dieser langen Zeit des immer nur zu Hause sich Bewegens oder über Zoom miteinander zu kommunizieren, war das tatsächlich wie eine Befreiung, dass sie sagten, wir können zusammen machen, wir haben geile Musik. Ja, und daran habe ich natürlich erstmal eine Weile vorher geforscht, bis es soweit war, dass es zur Aufführung kommen sollte.
Das klingt nach einem richtig großen Projekt und gleichzeitig aber auch nach einer sehr experimentellen Arbeit. Was würdest du sagen, war anders als in einer normalen oder gängigen Projektförderung? War etwas anders und wenn ja, was?
Was sehr anders war als sonst, dass man die Chance hatte, 9 Monate lang sich mit etwas zu beschäftigen, was erstmal auch außerhalb des normalen Rahmens fällt. Also, und in dem Fall war die Forschung, dass ich in Berlin überhaupt erstmal gucken kann, wo gibt's überhaupt in Berlin Linde? Kann man diese Gabelstapler finden? Wenn nein, dann muss ich nach Aschaffenburg gehen. Wen finde ich in Aschaffenburg, der mir da Eintritt erlaubt? Und dann in Berlin, läuft man in Berlin rum oder fährt mit dem Fahrrad und sucht, steht auf einmal an irgendwo in einem Fluss eine Ape rum, rauszufinden, wem gehört diese Ape, wie komme ich in Kontakt mit dem? Nimmt der mich mal mit? Darf ich auf diesem Ding stehen? Also ich fand es, um ehrlich zu sein, sehr viel munterer als sonst. Das war natürlich genau in der Zeit auch das Schöne, dass man, obwohl das eigentlich so eine Vereinsamung war, eben die Chance hatte, so in der Stadt und auch in anderen Städten, wo man das eben geplant hat, herumzulaufen und zu versuchen, Kontakte zu finden. Natürlich Einzelkontakte ist ja klar, aber die waren in der Zeit eben auch schon Gold wert. Und ich muss sagen, mir hat es einfach auch gut gefallen, weil das schon auch ein bisschen frech ist. Also diese rauszugehen aus diesen dunklen Löchern und sich sozusagen einfach mit dem auch zu beschäftigen, was da draußen rumknattert. Auch dass es natürlich ein bisschen politisch ein bisschen No-Go war. Alle sagen so, Motoren geht gar nicht und man darf bloß nicht fliegen, man darf das nicht. Man muss mitbedenken, so eine Ape ist ein Zweitakter, das ist laut und stinkt. Also auch da sozusagen auch ein bisschen auf den Stinkefinger zu zeigen und sagen, wir können eigentlich auch nicht auf alles verzichten. Ich muss echt auch sagen, diese Ape sind extreme, wie soll man das sagen, Freudemacher. Wenn man die schon sieht, haben die sowas Positives. Das war für mich schön, das machen zu können und eben auch über so einen langen Zeitraum machen zu können. Und auch nochmal wechseln zu können. Also dass man sagt, man ist nicht so festgefropft, sondern man kann irgendwie forschen und sagen, wenn eine bestimmte Idee einem mehr gefällt als eine andere, man kann sie auch irgendwie wieder zur Seite legen und gucken, ob das wieder kommt. Weil man in diesen 9 Monaten ja permanent von anderen Dingen auch beeinflusst ist. Und es hat sich in dieser Zeit auch so viel verändert. Und auch das, also wie ich es auch beantragt habe, hat sehr viel damit zu tun, dass sozusagen so Schwingungen, die da sind und Dinge, die nicht im festen Zustand sind, sondern permanent in Bewegung sind, so sind natürlich auch unsere Gedanken und unsere Ideen zu performativen Stücken, Verhalten, ändern sich auch die ganze Zeit. Und das zuzulassen und damit rumzuspielen, war für mich sehr wichtig.
Das führt mich gleich zur nächsten Frage. Wie hast du dich in der Corona-Zeit verändert?
Ich habe am Anfang natürlich, denke ich, wie fast alle, eine große Verwirrung gespürt. Aber gleichzeitig wurde mir auch klar, dass mir jetzt durch die Situation etwas möglich ist, was ich vorher fast schon geahnt habe. Weil ich hatte direkt vor Corona ein Stück inszeniert, das hieß Der Eindringling. Und das ist schon ein bisschen irre, dass man denkt, habe ich das geahnt? Was war das? Und auf dem Touring ist mir schon aufgefallen, dass ich diese Art von Kulturindustrie nicht mehr wirklich bedienen möchte. Ich habe das jetzt 30 Jahre gemacht, mit Stücke verkaufen, produzieren, von einem Theater ins andere zu gehen, aufbauen, abbauen, nächstes Theater wieder. Und mir war das eigentlich schon klar, dass mir das nicht mehr gefällt und dass ich was ändern will. Ich habe das meinen Mitarbeitern auch immer schon gesagt. Ich habe es nur noch nicht direkt umgesetzt. Und während Corona ist mir einfach klar geworden, das ist der Zeitpunkt, es wirklich zu ändern, aufzuhören mit dem, wie ich vorher funktioniert habe oder wie ich auch immer mehr zum Funktionieren gemacht wurde. Ich habe sozusagen alles fahren lassen, alles. Und bin somit jetzt gerade dabei zu gucken, wie ich auf eine ganz andere Art und Weise denken, arbeiten, mich mit Leuten zusammenfinden kann, was das Kennenlernen eigentlich ist. Was ist Treffen von verschiedenen Künstlerinnen? Wie lange braucht ein Treffen, bis es zu einem Kennenlernen geworden ist? Wann haben wir so viel Vertrauen zueinander, dass wir wirklich radical friends geworden sind? Und was bedeutet Commitment? Weil ich habe vorher schon auch gemerkt, dass dieses Casting für Leute für eine Produktion und dann das auch oft ja schnell passieren muss, weil dann die Zusagen für ein Projekt oft ja dann auch sehr spät kommen, dann muss man bestimmte Leute sehr schnell casten. Und das ist oft mit so Kompromissen verbunden. Dann habe ich mir gesagt, ich würde das nur noch gerne dann machen, wenn es mir wirklich Spaß macht, um das mit Leuten zu tun, mit denen, die mich inspirieren, die ich inspiriere, die wir zusammen ein gutes Team bilden. Und ich glaube, ich bin einfach zu alt, um Sachen zu machen, die mir keinen Spaß mehr machen.
Du hast meine letzte Frage damit quasi schon beantwortet. Ich stelle sie trotzdem mit der Erfahrung der Corona-Zeit im Rücken. Wie schaust du in die Zukunft, die vor dir liegt?
Ich würde mir wünschen, dass viel mehr Leute, Künstlerinnen, verstanden hätten, dass das jetzt ein Zeitpunkt des radikalen Wechsels ist. Das, was ich momentan sehe, spricht nicht dafür. Ich habe das Gefühl, die meisten Theaterkünstlerinnen machen so weiter, wie es vorher war. Und ich habe das Gefühl, dass dadurch eine ganz große Chance vergeben wird. Ich glaube auch nicht, dass es mit den Förderungen demnächst so weitergeht, wie es jetzt ist. Es ist momentan ist so ein bisschen take the money and run. Und ich verstehe jeden, der es tut und ist genau richtig. Aber ich denke, das wird ganz bald zu Ende sein. Und ich glaube, wir sollten uns sehr genau überlegen, was es eigentlich bedeutet. Also ich sage immer wieder auch, gibt es Möglichkeiten, die Kunst von dem Geld zu entkoppeln? Ist es wirklich so, wie ich von vielen jungen Künstlerinnen höre, dass man halt immer sozusagen, ich will mein Projekt machen und mein Projekt soll öfter touren und soll öfter spielen und so weiter. Ich frage mich, wird das Jahr irgendwann mehr als 365 Tage haben? Ich glaube nicht. Wir merken, das Publikum geht zurück. Also wir sollten uns, glaube ich, etwas überlegen, was das Ganze wieder zum Brennen bringt. Ich glaube, momentan brennt nichts und ich würde mir den Großflächenbrand wünschen.
Das Interview hat meine Kollegin Elisabeth Nehring auf dem Distanzenfestival geführt. Seit der Corona-Zeit, seit dem Sommer 2020, unterstützt der Dachverband Tanz Deutschland Tanzschaffende mit dem Distanzenprogramm. Über 2000 wurden bislang gefördert. In diesem Podcast erzählen wir ihre Geschichten. Das war Voices of Dance. Ihr findet uns auf der Internetseite des Dachverband Tanz Deutschland und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns, von euch zu hören. Schreibt uns gerne eure Anregungen, eure Kritik und vielleicht auch, wenn ihr Tanzschaffende seid, eure Geschichten an presse@dachverband-tanz.de. Ich bin Vanessa Löwel und dies ist eine Produktion von Studio 3.
Voices of Dance, der Podcast des Dachverband Tanz Deutschland.